Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Vorsicht, kontroverser Name. Alice Schwarzer. Um die geht's jetzt hier im Kompressor-Podcast mit Ramona Westhof. Alice Schwarzer galt lange als die deutsche Feministin. Bis vor ein paar Jahren war Alice Schwarzer wahrscheinlich auch die einzige Feministin, die viele Leute überhaupt kannten. Und sie hat auch tatsächlich einiges für die Frauenbewegung getan, aber sie ist eben auch umstritten. Vor allem unter jüngeren Feministinnen wie auch mir hat Schwarzer mittlerweile wenig Fans. Sie gilt als Platzhirschin, hat immer wieder mit islamfeindlichen, rassistischen, transfeindlichen Äußerungen provoziert. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich jetzt ein neuer Podcast vom SZ-Magazin über Alice Schwarzer, passend zu ihrem 80. Geburtstag.
Für manche ist sie eine Heldin der Frauenbewegung.
Meine Damen und Herren, vor ihrem Gesamtwerk muss man vor Neid auf dem Boden liegen. Hier ist die großartige Alice Schwarzer.
Für andere ist sie mittlerweile echt ein rotes Tuch.
Alice Schwarzer kämpft in der Öffentlichkeit für Frauen. Aber eigentlich verachtet sie Frauen. Und zwar zutiefst.
Who the fuck is Alice? Wie Deutschlands größte Feministin die Frauen verlor, heißt dieser Podcast passend zu Schwarzers 80. Geburtstag. Und dahinter stehen die beiden Journalistinnen Susan Jahangard und Gabi Heppel. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ich muss gestehen, als ich das Thema zuerst gehört habe, dachte ich auch so, boah, nee, gar keine Lust auf Alice Schwarzer. Und dann habe ich aber ihren Podcast angefangen und der hat mich total abgeholt. Sie starten nämlich genau damit, dass Sie, Frau Jahangard, auch absolut gegen einen Podcast über Alice Schwarzer waren, sich sogar Notizen gemacht haben für eine Sitzung, erzählen Sie dagegen. Und dann haben Sie sich aber im Austausch mit Ihnen, Frau Herpel, überzeugen lassen, sich dieser Person eben kritisch zu nähern und trotzdem die Arbeit zu würdigen. Das sind dann auch genau die beiden Rollen, die Sie im Podcast einnehmen. Sie fügen gewissermaßen einen Dialog über Alice Schwarzer. Sind es Ihre echten, tatsächlichen Positionen? Sind die so konträr oder ist das einfach ein Narrativ, das es vielleicht braucht, um sich dieser Person nähern zu können?
Nee, also das sind schon unsere echten Positionen. Also das haben wir nicht geskriptet oder uns damit die Geschichte besser ist ausgedacht, sondern ich glaube, das kam auch dadurch, dass wir einfach zwei Kolleginnen aus zwei verschiedenen Generationen sind. Also ich bin 1991 geboren, meine Kollegin 1959 und daraus ergibt sich, glaube ich, ein Stück weit schon, warum wir am Anfang so unterschiedlich auf sie geschaut haben. Und also das mit dem Stichwortzettel habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das war wirklich so. Ich war wirklich nicht davon überzeugt, dieses Projekt am Anfang zu machen, bis ich eben mit Gabi sehr lange bei einem Mittagessen in der Kantine saß und das eigentlich da anfing, dass ich ja angefangen habe, mich auch selber damit auseinanderzusetzen und zu dem Schluss gekommen bin, es hilft ja auch nicht, so zu tun, als hätte sie das alles nicht gemacht und sie hat ja ganz viel Tolles auch geschafft und gerade deshalb ist es eben wichtig, auf sie zu schauen.
Der Podcast, in dem Sie ja das Leben und das Arbeiten von Alice Schwarzer nacherzählen, der wirkt beim Hören so wahnsinnig rechercheintensiv. Also das klingt nach total vielen geführten Interviews, vielen gelesenen Büchern, viel gesichtetem Material aus alten Fernsehauftritten zum Beispiel. Wie lange haben Sie an diesen 6 Folgen gearbeitet?
Also wir haben angefangen im März, haben wir zum ersten Mal darüber gesprochen. Und seitdem ist eigentlich Alice Schwarzer in unseren Köpfen und wir haben auch dann schon die ersten Anfragen gestellt und uns angefangen, die Bücher gegenseitig zu bestellen und zu sagen, hast du Der kleine Unterschied gelesen? Und dann die wirkliche intensive Recherche ist aber auch schon im Juli losgegangen. Und da haben wir die ersten Interviews geführt. Und seitdem sind wir ganz schön eingetaucht in den Kosmos Alice Schwarzer.
Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben viele, viele Interviews geführt für den Podcast. Aber das sagen Sie auch im Podcast, dass Sie auch sehr, sehr viele Absagen bekommen haben auf Interviewanfragen über Alice Schwarzer. Mit welchen Begründungen denn?
Also zum Teil mit gar keinen, keine Zeit. Das fand ich so die, natürlich ist das die schwächste Begründung von allen. Aber das war dann auch, fand ich, so das größte Ausweichmanöver. Also dann haben wir, bei manchen haben wir gehört, ja, es ist schon zu viel Schlechtes über Alice Schwarzer geredet worden. Ich möchte da nicht mitmachen oder ich möchte auch in der Öffentlichkeit mich da gar nicht zu äußern. Das waren dann auch Leute, die ihr wohl nahegestanden haben, die das nicht in die Öffentlichkeit tragen möchten. Und das versteht man ja auch am allerbesten.
Und genauso gab es halt auch sehr entschiedene Absagen von KritikerInnen. Also wir haben eine junge muslimische Aktivistin angefragt zum Beispiel, die hat gesagt, sie möchte nicht mit uns hier mal über jemanden sprechen, der für sie in einer Linie mit Tilo Sarrazin zum Beispiel steht. Oder auch, es gibt ja auch Rosa von Braunheim, der so die Alice Schwarzer der Schwulenbewegung in Deutschland eigentlich genannt wird. Der hat uns abgesagt mit der Begründung, dass es Alice Schwarzer sehr übel nimmt, dass sie sich lange nicht öffentlich und prominent als lesbisch geoutet hat.
Genau, das sind ja zum Teil auch Absagen, auf die Sie im Podcast eingehen. Mhm. Von den Interviews, die geklappt haben, was war da so die Perspektive, die Sie am meisten überrascht hat? Also gab es da so einen Moment im Gespräch, wo Sie gemerkt haben, darüber habe ich noch nie nachgedacht oder so, oh krass, das sind ganz schön klare Worte, die hier gefunden werden, in welche Richtung auch immer?
Also ich glaube, für mich so ein Erlebnis war, dass wir sehr viele Zeitzeuginnen getroffen haben, die als Frauen auch feministisch unterwegs waren, Ende der 60er Jahre, in den 70er Jahren. Und für mich war das ein totaler Aha-Moment, so zu verstehen, dass man heute denkt, es gab vor allem Alice Schwarze und sie hat so die zweite Welle der Frauenbewegung begründet. Aber wie viele andere Frauen es da eigentlich auch gab, zum Beispiel Helke Sander, die 68 sehr aktiv war, beim SDS auch, oder Sabine Zumühl, die das feministische Magazin Courage damals gegründet hat, was es schon länger nicht mehr gibt und was, glaube ich, viele heute auch gar nicht mehr kennen. Das fand ich total interessant zu verstehen, wie vielfältig die feministische oder wie man damals sagte, die Frauenbewegung damals eben auch schon war.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf dieses Bild, dass Alice Schwarzer vor allem in den 70ern so synonym mit Feminismus war. Was steckt denn da eigentlich, glauben Sie, für ein Feminismus dahinter? Also, dass sie eben von außen betrachtet so einen großen Teil des deutschen Feminismus in den 70ern für sich kapern konnte. Also ist das irgendwie Beharrlichkeit von Schwarzer selbst oder ist das vielleicht auch Desinteresse an Frauenbewegungen? Also, dass in der Zeit einfach die Aufmerksamkeit für nicht mehr als eine Feministin gereicht hat? So kann man sich das irgendwie erklären?
Also Sabine Zumühl hat zum Beispiel gesagt, natürlich gab es viele Feministinnen damals, aber keine, die sich so in den Vordergrund hätte stellen wollen auch. Es ist also nicht nur jemand, der sich da reingedrängt hat, sondern andere haben das auch einfach gescheut. Ja, das war ja auch keine schöne Sache. Also ich meine, Alice Schwarzer hat so viel Hass abgekriegt, das muss man auch aushalten. Und das haben sich andere vorher ausgerechnet und gedacht, das halten wir nicht aus. Und wir bleiben lieber im Kollektiv. Und das ist ja auch ein schöner Gedanke, Frauen im Kollektiv. Man weiß aber natürlich nicht, was erreicht worden wäre, wenn nicht Alice Schwarzer auch so eine den Mut gehabt hätte, da vorauszugehen.
Und ich glaube, es ist schon so beides. Also ich glaube, sie als Person hat sich natürlich auch oft ganz vorne hingestellt, hat dann zum Beispiel auch die Emma gegründet, ihre eigene Zeitschrift. Aber ich glaube, es hat auch ganz viel natürlich mit der Logik von Medien zu tun, dass man einzelne prominente Personen sucht. Und sie war ja dann viel später in den 80ern, in den 90ern in ganz viel Talkshows, auch zum Beispiel bei Wetten, dass. Und dass sie eben natürlich auch durch diese Medienlogik, dass es einfacher ist, eine Figur damit zu verknüpfen und der immer wieder eine Bühne zu geben, weil die dann auch schon viele Leute kennen. Ich glaube, das hat natürlich auch ein gutes Stück dazu beigetragen.
Es gibt ein sehr schönes Zitat von Alice Schwarzer auch aus dem Podcast, das vielleicht ganz gut zeigt, wie sie selbst mit ihrer eigenen Rolle als öffentliche Person umgeht, nämlich sehr selbstironisch.
Jeder, der mir einmal begegnet, kann anschließend jahrelang darüber reden, wie Alice Schwarzer denn wirklich ist.
Zu diesem Zitat von Alice Schwarzer eine Doppelfrage. A, wieso hat Alice Schwarzer denn dann eigentlich so lange gezögert, bis sie sich für den Podcast mit Ihnen getroffen hat? Weil Sie haben ja auch mit Alice Schwarzer gesprochen für den Podcast. Und B, wissen Sie nach diesem Gespräch jetzt, wie Alice Schwarzer wirklich ist?
Also auf die erste Frage haben wir keine Antwort. Weil im Nachhinein, muss man sagen, hat sie sehr entspannt reagiert bei der Autorisierung und auch bei der, also sie kennt ja den Titel des Podcasts und bisher ist sie sehr entspannt damit umgegangen. Also hat noch keine böse Mail geschrieben, hat sich uns gestellt, hat das Interview eben freigegeben, in dem ja auch für sie krasse Bemerkungen drin sind, wie sie wirklich ist. Also wir haben uns danach natürlich sofort darüber unterhalten, wie wir sie jetzt fanden, weil natürlich, wenn man 7 Monate sich mit einer Person beschäftigt, die man immer wieder in öffentlichen Auftritten sieht und deren Bücher man liest, hat man ja schon das Gefühl, ganz viel zu wissen. Und dann ist es schon erstaunlich, wenn da einfach ein Mensch sitzt, ja, der auch dann kränkbar wirkt, verletzbar wirkt, der Nähe herstellen will, der gefallen möchte. Das fand ich irgendwie berührend, obwohl man das ja weiß, aber es ist ja trotzdem noch mal was anderes, wenn man das dann so feststellt. Aber sie ist natürlich redegewandt und das merkt man natürlich auch bei so einem Treffen.
Könnte sie inhaltlich für Sie noch irgendwas klarstellen oder war das einfach eine Sache, die dazugehört hat, wenn man über eine Person spricht, spricht man auch mit der Person, aber da war dann am Ende nach so vielen Monaten Recherche gar nicht mehr viel dabei, was sie überrascht hat?
Also ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass es nicht so richtig einen inhaltlichen Punkt gab, wo wir jetzt wahnsinnig überrascht waren. Also eine Sache, die bei uns zum Beispiel im Interview passiert ist, die schon ja inhaltlich ziemlich fragwürdig ist, dass sie das Hakenkreuz und das Kopftuch miteinander verglichen hat als ähnliche politische Symbole. Das war natürlich so ein Moment, wo wir auch im Interview gedacht haben, okay, krass, dass sie das jetzt wirklich sagt. Wir haben auch nochmal nachgefragt und sie hat das auch so autorisiert und sie sagt auch, sie weicht davon keinen Millimeter ab. Und das war natürlich krass, aber es war am Ende dann Ja, bei vielen Positionen doch auch nicht so überraschend. Es wäre natürlich viel überraschender gewesen, wenn sie jetzt plötzlich gesagt hätte, sie findet das Selbstbestimmungsgesetz, was ja für Transmenschen regeln soll, dass sie viel einfach ihren Personenstand ändern können, wo die Bundesregierung gerade dran arbeitet. Mhm. Das findet sie plötzlich doch gut oder so. Und sowas ist natürlich nicht passiert. Und das ist ja dann auch nicht unsere Rolle als Journalistin, sie davon irgendeinem Gegenteil zu überzeugen. Also ich würde sagen, es gab jetzt nicht inhaltlich so einen wahnsinnig überraschenden Moment, aber sie hat natürlich schon viele Sachen erzählt, die wir vorher nicht kannten. Also zum Beispiel haben wir sie auch eine etwas kreativere Frage gefragt, wenn Simone de Beauvoir, mit der sie ja eng befreundet war, wieder auferstehen würde und sie anrufen würde, was würde sie als erstes erzählen? Und da hat sie zum Beispiel sofort aus der Pistole geschossen geantwortet, sie würde sagen, sie ist seit über 30 Jahren mit ihrer Frau zusammen und seit ein paar Jahren auch verheiratet. Und das war zum Beispiel so ein ganz rührender Moment irgendwie, dass sie da sofort an ihre Frau denkt.
Die übrigens auch zweimal kam während des Interviews und die sie dann wieder weggeschickt hat, weil sie länger mit uns reden wollte, als sie offenbar ursprünglich vorhatte. Und der Ton, mit dem sie das tat, war total liebevoll. Also das haben wir beide sofort so empfunden, dass es total ein Wechsel war im Ton. Und das fanden wir natürlich schon auch, was man nicht weiß, wenn man über sie liest. Also sowas erfährt man dann wirklich erst in der Begegnung.
Dieses Interview mit Alice Schwarzer ist ja auch schon im SZ-Magazin erschienen letzte Woche. Und darauf gab es auch Reaktionen, dass man eben zum Beispiel Alice Schwarzer damit wieder eine Bühne gibt. Da ist doch auch was dran, oder?
Also ich glaube, da ist schon was dran. Das sage ich ja sogar auch in der ersten Folge, dass das für mich auch ein Argument war, weshalb ich sogar überlegt habe, ob es jetzt eine gute Idee ist, von uns als Redaktion diesen Podcast zu machen. Aber gleichzeitig muss man halt sagen, Alice Schwarzer ist in Deutschland wahnsinnig bekannt. Also sie ist eine der bekanntesten Frauen in Deutschland. Ich glaube, das verändert sich so langsam auch in der jüngeren Generation, aber sonst durch alle Generationen hinweg. Frauen, Männer kennen Alice Schwarzer, egal jetzt ob als die große Feministin oder die streitbare Person von heute oder die lustige Person aus Wetten, dass. Und das glaube ich schon, es macht dann irgendwie auch keinen Sinn, wegzuschauen. Also sie hat Bühnen, sie war jetzt zum Beispiel auch gestern Abend erst bei Sandra Maischberger in der Talkshow wieder. Sie hat sehr viele Bühnen und dann ist es doch auch total wichtig hinzuschauen und zu gucken, was macht sie auf diesen Bühnen und auch zu verstehen, wo kommt das her und wer ist sie überhaupt und was hat sie früher gemacht. Und ich glaube, das wissen zumindest viele jüngere Frauen heute nicht mehr so gut, was sie da eigentlich gemacht hat, dass sie überhaupt so bekannt werden konnte. Und ich glaube, das ist schon hilfreich, auch zu verstehen, wo sie herkommt, um sie einordnen zu können.
Maischberger ist ein ganz gutes Stichwort, weil sie haben ja wahnsinnig viel Fernsehmaterial wahrscheinlich gesichtet für diesen Podcast, oder? Mhm. Also gab es da irgendwelche besonderen Schätze, die sie ausgegraben haben oder irgendwelche Sachen, die sie besonders interessant fanden, in welche Richtung auch immer? Also ich denke da zum Beispiel an dieses schräge, in Anführungsstrichen, Duell zwischen Schwarzer und Verona Feldbusch über Frauenbilder. Also gab es da so ein paar Sachen, die Ihnen besonders hängen geblieben sind?
Also mir ist tatsächlich, das ist jetzt nicht so wahnsinnig inhaltlich, aber also für mich als eher jüngere Frau war es auch total interessant, wie Fernsehen halt teilweise dann war. Und mir ist zum Beispiel so eine Szene total im Kopf geblieben, da ist Alice Schwarzer mit Rudi Carrell, sitzt sie da auf so einem Sofa und der macht so einen total bescheuerten Witz und zieht sich irgendwie so ein BH aus dem Sakko und wischt sich damit den imaginären Schweiß von der Oberlippe und versucht sich halt damit so ein bisschen über Schwarzer und Feminismus an sich lustig zu machen. Wir kommentieren das auch im Podcast so als Sexismus für die ganze Familie. Ja, und also das war zum Beispiel so eine Szene, wo ich so gedacht habe, okay, ich glaube, ein bisschen was hat sich vielleicht doch zum Glück verändert.
Und Schwarzer reagiert dann ja eigentlich so also für die Verhältnisse ganz cool, ne, dass sie einfach den Witz anfängt zu erklären. Mhm. Ein Gimmick, den ich in ihrem Podcast noch ganz cool fand oder ganz lustig fand, ist ihr Mansplainer. Also ein männlicher Sprecher, der zwischendurch eingeblendet wird und Hintergrundinfos gibt, in diesem Fall eben gefragt und nicht ungefragt. Wessen Idee war der Mansplainer?
Den habe ich mir tatsächlich ausgedacht auf dem Flur, auf dem Weg in mein Büro. Irgendwie ist mir das plötzlich eingefallen, weil es, glaube ich, ja auch eine Situation ist, die viele von uns gerade als Frauen kennen, ne? Die auch heute, glaube ich, immer noch oft passiert und ja manchmal auch nett gemeint ist. Aber ja, also wir hatten irgendwie so das Gefühl, wir hätten gerne noch irgendein witziges Element und irgendwas, was uns vielleicht auch so Faktenwissen nahe bringt. Und dann ist mir halt irgendwann diese Idee mit dem Mansplainer gekommen. Hoffentlich ist es lustig und im besten Fall denkt dann irgendwann jemand, oh, das habe ich vielleicht auch schon mal gemacht, vielleicht überlege ich beim nächsten Mal, ob das wirklich nötig ist.
Gibt es nach all diesen Monaten Recherche an dem Podcast für Sie besondere Erkenntnisse, die Sie jeweils mitgenommen haben? Also gibt es da Momente, in denen Sie jetzt die Kritik an Schwarzer besser nachvollziehen können oder andererseits Teile der Arbeit von Schwarzer, die Sie jetzt anders wertschätzen? Also hat sich dafür Sie beide jetzt ein neues Gesamtbild von Alice Schwarzer ergeben?
Was ich in der Recherche richtig gemerkt habe, ich glaube, Alice Schwarzer hätte auch nicht so viel erreicht, wenn sie es nicht so gemacht hätte, wie sie es gemacht hat. Und das hat am Ende halt funktioniert. Ne? Also als sie angefangen hat, war Abtreiben in Deutschland noch illegal und heute steht es immer noch im Strafgesetzbuch, der Paragraph 218, aber es hat sich zumindest was daran verändert, dass wir als Frauen abtreiben können. Was mich da, glaube ich, schon beeindruckt hat, dass diese Art, die Schwarzer hat, die ich immer noch vielleicht nicht unbedingt sympathisch finde, aber dass sie funktioniert hat, dass sie einfach macht, dass sie vielleicht auch nicht so viel immer abwägt und differenziert, weil ihr das irgendwie zu lange dauert und dann macht man zwar mal Fehler, was man natürlich auch kritisieren kann, aber dass sie einfach macht und losschießt und damit eben viel geschafft hat, das finde ich schon auch beeindruckend.
Und ich fand eigentlich fast interessanter als das, was ich über sie erfahren habe. Also ich habe schon viel über sie erfahren, aber ich war eben in jungen Jahren auch kritisch Alice Schwarzer gegenüber und in dem Rückblick habe ich erst gemerkt, dass das eine Art Männerblick war auf sie und dass ich das total bemerkenswert fand, dass man eigentlich sich total davor hüten muss, auch als Frau diesen Männerblick einzunehmen, um auf Frauen zu gucken. Und das ist, das fand ich für mich ein großes Erweckungserlebnis fast.
Susanne Jahangard und Gabi Heppel vom SZ-Magazin, Hosts des Podcasts Who the Fuck is Alice, wie Deutschlands größte Feministin die Frauen verlor, der sich zum 80. kritisch mit dem Leben und der Arbeit von Alice Schwarzer beschäftigt. 6 Folgen wird es insgesamt geben, erscheint seit Mitte November wöchentlich bei SZ+. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Gerne. Vielen Dank für die Fragen.